Also es ist auf eine Art super wichtig und zugleich ist es ein bisschen ein Rätsel, was genau ist das und wie macht man das genau?
Wie hast du es hingekriegt, dass du die Allparteilichkeit sehr gut kannst? Wie weißt du, ist es jetzt mein privater Tillmann-Impuls oder ist es der, der für die Mediation weiterführend ist?
Also wenn jemand mich kritisiert als Mediator zu Beginn der Mediation und zum Beispiel sagt, wir fragen schon als Mitarbeiter, ob sie jetzt wirklich allparteilich sind.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tillmann Metzger.
Moin Tillmann.
Hallo, moin Philipp.
Wir sprechen heute über Allparteilichkeit. Warum wollen wir darüber sprechen?
Ja, also Allparteilichkeit ist wirklich was sehr Spezielles, finde ich. Es ist nämlich einerseits etwas super Selbstverständliches für Mediatoren, Mediatoren. Und auch, wir werden darüber reden, auch eigentlich für Führungskräfte. Also wenn du wirklich gut führen willst, musst du das auch schaffen, über deinen eigenen Bauchnabel hinauszuschauen, ganz verschiedene Perspektiven zu integrieren. Also wirklich eine sehr, sehr mächtige Haltung. Es ist eine Basis für ganz viel, für Mediation, für eine gute Zusammenarbeit. Und zugleich ist es auch ein bisschen ein Rätsel, weil ganz viel darüber geredet wird. Ja, einige sagen übrigens Neutralität, aber das ist nicht ganz genau das, was wir meinen, wenn wir Allparteilichkeit sagen. Also es ist auf eine Art super wichtig. Und zugleich ist es ein bisschen ein Rätsel, was genau ist das und wie macht man das genau? Also da wird, finde ich, viel zu wenig drüber geredet und viel zu wenig darüber gelehrt, finde ich, wie man das wirklich genau macht. Und da würde ich gerne mit dir zusammen heute eine Lücke füllen, dass wir da mal genauer hinschauen. Also worüber reden wir da? Wie geht das?
Ja, sehr gerne. Dann sag doch erstmal, was ist es überhaupt? Wenn du willst, kannst du auch ja genau schon mal differenzieren, was ist anders als Neutralität?
Genau.
Was bedeutet Allparteilichkeit?
Genau. Also Neutralität, das bekanntere Wort, bedeutet ja im Grunde genommen, ich bin nicht mit den Inhalten vermischt, um die es gerade geht. Ich ergreife keine Partei. Und das bedeutet, wenn ich als Mediator eben mediiere, dass ich eben nicht der heimliche Geliebte der Ehefrau bin, mit der ich ja gerade mediiere, Ehemann und Ehefrau. Also zum Beispiel, das ist ja die krasseste Form von Parteilichkeit, dass ich wirklich selber was drin habe, selber gewissermaßen nicht nur eine eigene Meinung habe, sondern sogar auch eigene Positionen und auf dem Spiel stehen. Aber in etwas abgemilderter Form heißt das einfach nur Neutralität. Ich ergreife keine Partei und es ist den Gesprächspartnern überlassen, gewissermaßen selber für sich zu sprechen, um es mal so ganz platt zu sagen. Das Interessante das ist das, was wir ja von den Amerikanern und anderen gelernt haben, die mal Mediation entwickelt haben. Die haben über Neutrality, Neutralität gesprochen. Interessanterweise haben die im Englischen gar nicht das Wort allparteilich, das ist hier in Deutschland tatsächlich entstanden. Einige Amerikaner sind davon ganz begeistert, haben schon versucht, ob man das nicht auch auf Englisch dann all partial nennen kann, aber ich glaube, es ist bis heute kein englisches Wort. Und allparteilich heißt ja, naja, ich bin nicht nur einfach der distanzierte Mensch, der sich aus allem raushält, sondern allparteilich heißt, ich helfe jedem der Gesprächsbeteiligten, jedem und jeder zu Wort zu kommen, seine wichtigen Themen auf den Tisch zu packen, bis dahin, dass ich eben ja auch empathisch darauf reagiere, also auch emotional ein Stück weit auch in Resonanz gehe. Und ja, also insofern ist es mehr, wir werden auch darüber reden, Führungskräfte, Projektleiter etc., also die wirklich einen ganzen Schwarm von Menschen integrieren wollen. Und das geht eben nicht, indem man Befehle erteilt. Das also jedenfalls heute nicht mehr und das wollen wir auch gar nicht. Insofern ein spannendes Tool eigentlich in vielen Lebenslagen.
Also habe ich richtig verstanden, wenn du eine Mediation leitest, also du bist Mediator in einem Konflikt und du die beiden, wir machen jetzt einmal mal eine Zweierpartei, also zwei Personen, die mediiert werden, die haben ein Problem miteinander und du versuchst dich erstmal in ihre Lage reinzuversetzen und dann tatsächlich für jeweils beide Personen Partei zu ergreifen. Wenn du, da kommt jetzt das Wort doppeln, da kommen wir später bestimmt auch nochmal dazu und auch in der eigenen Episode, wenn du sozusagen dich in sie reinversetzt und auch unterstützt, Worte zu finden oder irgendwie Sachen besser zu formulieren, dass du tatsächlich aus Sicht der Person, aus der Parteiischkeit der Person eigentlich sprichst. So. Ich weiß nicht, ob ich es verwirrender zusammengefasst habe, aber.
Das ist eine, also das ist jetzt ja praktisch methodisch, technisch, was mache ich da? Und das ist ein Aspekt von dem, was ich mache. Auch darauf werden wir eingehen. Das ist ja, das ist das, finde ich, Spannende, worüber wir reden sollten. Es dieses, ich fasse für den einen und den anderen zusammen, ist nur einer von vielen Aspekten, die zur Allparteilichkeit beitragen. Erstens ist Allparteilichkeit die Aussage, ich mische mich da inhaltlich nicht ein, ihr seid Herren des Verfahrens und ich unterstütze euch dabei, dass ihr eure Dinge auf den Tisch packt und offen miteinander redet. Das ist erstmal die Wolke. Und was dazu alles beiträgt und wie man das macht, da hast du gerade einen Aspekt dazu beigetragen.
Das also, ich kenne es ja auch aus der Mediationsausbildung, diese Allparteilichkeit. Und ich muss gestehen, das ist das eins der wenigen Male, wo ich sagen kann, das fiel mir schon immer leicht. Das war das Einzige, somit das Einzige, wo ich, glaube ich, nicht an meine Grenzen gestoßen bin, weil Allparteilichkeit ist für mich ein sehr einfaches Prinzip, diese innerliche Haltung.
Ja.
Aber der Rest war dann dafür teilweise umso herausfordernder.
Ja, da sind wir wirklich genau auf dem entgegengelegenen Ufer. Ne? Bei mir ist es von Geburt her, sage ich mal, von meinem Ursprung her eher umgekehrt. Ich bin ein sehr, sehr meinungsfreudiges Wesen, sage ich mal. Und ich merke auch, dass ich sehr gerne Partei ergreife, sehr gerne auf eine Art auch mich streite. Also ich finde dies auch lebendig, da Position zu beziehen und aus diesem Ringen von Positionen auch Neues zu entdecken. Also auch dieses Kämpferische liegt mir irgendwie so ein bisschen. Und insofern, bei mir ist es eher umgekehrt, dass ich mich heute immer wieder wundere, dass mir das gelingt. Und ich bekomme auch gute Feedbacks. Also ich habe gerade gestern wieder eine Situation gehabt, wo mir das bestätigt wurde. Also es geht, aber ich wundere mich immer wieder, dass es geht. Also dass ich wirklich allparteiisch wirke.
Wie ist es dann bei dir? Also heißt es, wenn du einen Konflikt hörst zwischen Personen, dass dein eigentliches inneres Muster wäre, dass du denkst, ah ja, der hat aber schon auch recht. Oder was meinst du mit, es gelingt dir, also im Privaten vielleicht jetzt nicht immer so?
Naja, ich streite zumindest innerlich mit. Also ich habe schon sehr schnell eine Meinung, wobei die sich auch dann verändern kann. Ne? Also ich kann dann schon auch nach links und rechts springen. Aber ich merke, wenn es private Personen, gesellschaftliche Positionen gibt, politische, dass ich sehr schnell einfach eine innere Meinung habe. Und ich habe das gelernt im Laufe meines Lebens, nicht nur als Mediator, sondern auch als Tillmann, ein bisschen mich zurückzuhalten und nicht ganz so explizit zu sein, nicht jeden beliebigen Streit zu suchen, sage ich mal. Aber in mir ist ein sehr, sehr wacher Urteiler, der ja Lust hat, Position zu beziehen. Ja.
Das heißt, ich finde das so interessant, weil es bei mir eben gar nicht so ist. Heißt es dann, du, wenn du jetzt so einen Konflikt hörst zwischen mehreren Parteien, dass dein eigentlicher Impuls wäre, okay, ich würde mich jetzt eigentlich eher in die Gruppe hier setzen. Da kann ich besser irgendwie resonieren. Das klingt für mich alles plausibler.
Genau. Da komme ich her. Also ich mache es vielleicht mal ein Beispiel. Also ich habe ja zwei Söhne, ne? Und die waren 3,5 Jahre auseinander. Im Prinzip sind die echt total gut miteinander klargekommen. Das war total schön. Aber es natürlich gab es auch Reibungspunkte. Und einer von diesen Punkten, wo die sich mal monatelang gestresst haben gegenseitig, da ging es um so einen gelben Ball, so einen gelben Plastikball. Und den hatte Johann, mein älterer Sohn, zu seiner Geburt von einer Nachbarin geschenkt bekommen. Und das war so sein Ball. Aber tatsächlich gespielt hat damit zum damaligen Zeitpunkt, da war, glaube ich, der Kleinere, der Robert, der war, glaube ich, vielleicht 6 Jahre alt und Johann war wahrscheinlich sowas wie 9,5 Jahre in der Richtung. Also Robert hat viel mehr mit diesem Ball gespielt, aber Johann, viel größer als Robert damals, kam ab und zu vorbei, schnappte sich den Ball und spielte damit. Und das hat Robert wahnsinnig geärgert. Der ist dann richtig laut auch teilweise geworden. Und es gab wirklich öfter mal so Episoden, wo die da sich miteinander gebeult haben. Innerlich war ich tatsächlich bei Robert als dem Kleinen, wie es so oft so ist in solchen Situationen, der arme Kleine, dem sozusagen zack der Ball weggenommen wird. So, und aber ich habe mich tatsächlich da ganz lange Zeit gar nicht eingemischt und habe gedacht, okay, die regeln das irgendwie und meistens sind die auch gut klargekommen. War ich dann wirklich so genervt, dass ich sagte, so jetzt reicht's mir aber. Also jetzt gibt's die Höchststrafe, jetzt wird mediiert. Ich habe also tatsächlich die beiden richtig eine ganz normale Mediation mit Auftragsklärung und Hinsetzen und drum und dran bis hin zum Feedback.
Mit einem 6- und 9,5-Jährigen?
Ja, genau.
Und, das ist ja verrückt.
Ja, ja, das war auch nur einmal, das war damals. Und ich habe dann auch am Ende beim Feedback die gefragt, wie es denn mit der Mediation ging. Und da meinten die so, ja, man merkt, dass du das öfters machst. Das war sehr lustig. Und weshalb komme ich drauf? Allparteilichkeit. Also werden ja nochmal in der späteren Episode auch nochmal übers Doppeln reden, was ja ein super Tool für Allparteilichkeit ist, dass ich sage, darf ich mal neben dich kommen, was für dich sagen, du sagst, ob das stimmt. Und dann habe ich mich eben sowohl mal zwischen neben Robert gehockt und für ihn gesprochen und mal auch neben Johann, den Älteren. Das Spannende war eben, zum Doppeln gehört ja, dass ich mich wirklich auch abwechselnd auf beide Seiten setze. Und als ich mich dann eben auf die Seite von Johann gesetzt habe, habe ich im Grunde genommen zum ersten Mal innerlich wirklich die Partei von Johann, als ich mich zum ersten Mal neben Johann gesetzt habe, dem Älteren, habe ich zum ersten Mal die Partei von Johann ergriffen und habe dann eben, klar, weil ich da hockte, musste ich aus seiner Perspektive was sagen, habe dann gesagt, Robert, ich finde das total ätzend, dass du jedes Mal, wenn ich den Ball nehme, so ein Lamento machst. Stimmt das? Ja, genau. Finde das total ungerecht, das ist schließlich mein Ball. Stimmt das? Und so laut, wie du da rumheulst, wirkt das so, als wenn ich hier Unrecht tue. Stimmt das? Und du bringst unsere Eltern gegen mich auf. Das finde ich total unfair. Stimmt das? Und das war es schon eben interessant, dadurch, dass ich mir selber auferlegt habe, dass ich da allparteilich reingehe und auch für den Älteren spreche, habe ich dann eben auch Verständnis für den Älteren entwickelt. So. Und ich glaube, die haben mich auch wirklich als allparteilich erlebt, obwohl ich eigentlich so ein bisschen den Kleinen, ne, ich dachte, meine Gott, der Groß, was soll das mit dem Ball? So, also es ist auch, was will ich damit sagen, ist nicht meine natürliche Gabe und ich kann mich dafür entscheiden. Ich kann mich dafür entscheiden. Also das, glaube ich, das kann jeder und jede. Aus jeder Rolle heraus, ich kann mich dafür entscheiden. Nein, ich möchte mich nicht selber als Richter, urteilender Manager einmischen, sondern ich möchte den beiden helfen, dass die das geklärt kriegen.
Und wie machst du es? Wie kriegst du es hin? Also das ist ja dann gerade spannend, wo du auch der Mensch bist, der da tatsächlich ein bisschen Übung vielleicht brauchte,
ja,
am Anfang seiner Mediationsleben. Wie hast du es hingekriegt, dass du die Allparteilichkeit, ich würde sagen, mittlerweile wahrscheinlich sehr gut kannst?
Also, im Grunde genommen würde ich mal anfangen, hier in diesem Podcast mal versuchen, das zu dekonstruieren, zu rekonstruieren. Was sind eigentlich für Elemente, die dazu beitragen? Und in der Übersicht gesprochen, denke ich da einmal an den Rahmen, also dieser Gesprächsrahmen, den man setzt, der ist unfassbar mächtig. Da werde ich gleich mal genauer drüber sprechen. Dann gibt es die innere und die äußere Haltung desjenigen, der dort in Allparteilichkeit reingeht. Also wie äußerlich, wie innerlich, welche Haltung nehme ich ein? Und dann gibt es auch ganz konkrete Methoden, die ich einsetzen kann. Also es ist im Grunde, Allparteilichkeit ist ein ziemlich komplexes Ding, wenn man sich das mal genauer anschaut.
Auf jeden Fall, ja. Also das glaube ich auch. Ich meine, das ist ja, also ich würde schon sagen, dass es mir leicht fällt, aber wenn du in einer Situation bist, in der du zum Beispiel als Führungskraft,
ja,
mit deinem Team bist, dann ist es ja schon eher, ja, aber ich, also dann hat man ja automatisch oft eine Position.
Ja, man hat
als, als externer Mediator, finde ich, ist es da oft leichter, ne, dieses, ja, überhaupt gar keine Position zu haben. Aber wenn man schon so ein bisschen verwickelt ist,
ja,
dann kann man aber trotzdem sich, finde ich, ganz explizit dafür entscheiden, diese, ja, Haltung jetzt einzunehmen.
Genau. Und ich würde auch bei den Mediatoren nochmal sagen, also es gibt sehr wohl Situationen, Streit zwischen einem Mann und einer Frau und ich bin dann eben ein Mann oder eine Frau, nicht? Also das ist nicht selbstverständlich, dass ich dann allparteilich sein kann. Oder wenn du selber eher hierarchiekritisch bist, zum Beispiel, gibt ja Mediatoren, die auch so sehr aus der basisdemokratischen Bewegung kommen, die gibt es ja, und das könnte sein, dass du dann sehr demokratiekritisch bist und automatisch gegenüber Führungskräften Vorbehalt hast. Oder du warst früher als Führungskraft ein Unternehmer unterwegs, jetzt Mediator, und jetzt bist du kritisch gegenüber dem Betriebsrat etc. Also es gibt Resonanzen aus der, auch als Mediator hast du Resonanzen aus deinem eigenen Leben und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es dir leicht gelingt, allparteilich zu sein, auch als Mediator nicht. Ne? Und insofern, wenn wir da mal auf diesen ersten Faktor kommen, der Rahmen, also der Gesprächsrahmen, dazu gehört, um es mal ganz plastisch zu machen, auch, dass du dir einen äußeren Rahmen und einen äußeren Raum schaffst, der das ausstrahlt, dass du jetzt allparteilich redest. Und das fängt damit an, dass du, wenn du mit zwei Personen redest, dass du eben in einem gleichschenklichen Dreieck oder auch sogar gleichseitigen Dreieck mit den Leuten sitzt und dass du eben nicht zum Beispiel als Führungskraft hinter deinem Büro-Schreibtisch dich verschanzt, ja, um das Beispiel zu nehmen. sondern dass du wirklich vom äußeren Rahmen her schon, so wie die Leute sitzen, zeigen, okay, beide haben die gleichen Stühle, beide haben den gleichen Abstand zu dir. Und auch ich bin thron jetzt gewissermaßen nicht hinter einer Insignie der Macht, sondern ich sitze auch auf dem gleichen Stuhl, gleichartigen Stühlen, und wir stehen im Dreieck. Also damit geht das schon los, also mit diesem Symbolisieren. Dann finde ich, wenn du es als Führungskraft den Anspruch hättest oder hast, allparteiisch zu sein, ist auch sinnvoll, dass du nach Möglichkeiten einen anderen Raum suchst als deinen eigenen, als dein eigenes Büro. Einfach weil in deinem eigenen Büro sind Leute gewohnt, das ist dein Machtspace. Und wenn du zum Beispiel Rechtsanwalt bist und Mediator oder Psychologin und Mediator, dann ist auch da, sollte man sich gut überlegen, wie ist der Raum ausgestattet? Also für einen Rechtsanwalt, der mediiert, da gibt es gar nicht so wenige. Ich finde, es ist ungünstig, wenn man das auch in dem normalen Raum ist, wo all diese bürgerliche Gesetzbücher und Strafgesetzbücher und Kommentare herumstehen. Also diese Insignien des Rechtsanwalts, der Rechtsanwältin, meine ich, sollten nicht im Raum sein. Oder andersrum gesagt, es hilft dieser Neutralität und Allparteilichkeit, wenn deutlich wird, hier ist der Rechtsanwalt nicht in seiner Rolle desjenigen des Besserwissers auf der Rechtsebene, sondern eines Gesprächsermögliches. Das heißt, diese Insignien seines Expertentums auf der rechtlichen Ebene sollten in der Situation nicht sichtbar sein, etc. Also auch das kann man auch auf Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter auch ausweiten. Also wenn man als Sozialarbeiterin hat man ja oft auch eine regulierende, eine regelnde Funktion, eine dieses kindschützende Funktion. Und auch da kann man sich überlegen, gibt es unterschiedliche Räume für unterschiedliche Aktivitäten, wo man eher allparteiisch geht, ist oder eher schützend ist. Also das ist etwas, wo ich immer sehr darauf hinweise, dass diese Räumlichkeiten sehr mächtige Ausstrahlung haben, die Art, wie sie möbliert sind. Das andere ist eben auch eine klare Vereinbarung darüber zu schließen, ein klares Commitment zu geben, was ist meine Rolle und was ist eure Rolle. Und für Mediatoren ist das dann eben in der Phase 1 der Mediation, dass man sagt, mein Anspruch ist, dass ich allparteilich arbeite, und das bedeutet, dass ich sie beide gleichermaßen dabei unterstütze, ihre Dinge auf den Punkt zu bringen, was ist ihnen wichtig, was sie besprechen wollen, und dass sie da einander zuhören, miteinander sprechen und dass am Ende sie schauen, nachdem sie genauer verstanden haben, wie ihr Konflikt aussieht, dass sie dann sie gemeinsam eine Vereinbarung entwickeln, wie sie künftig damit umgehen. Ich bin kein klassischer Berater, der sagt, machen Sie so, sondern ich bin jemand, der sie dabei unterstützt, dass sie gut ins Gespräch kommen. Also es ist eine klare Definition meiner Rolle, und umgekehrt sage ich dann, ist ihre Rolle zu sagen, was ihnen hier wichtig ist, die Themen auf den Tisch zu packen, sich einander zuzuhören und dann und so weiter Vereinbarungen zu entwickeln. Also diese Rollenklarheit, nicht? Und das habe ich dann eben auch mit meinen Söhnen gemacht. Ich habe dann auch meinen Söhnen gesagt, okay, möchte ihr gar nicht entscheiden, wie das mit diesem Ball jetzt vonstatten geht, keine Ahnung. Es geht um die Art, wie ihr zusammenspielt, und es geht darum, dass ihr am Ende überlegt, wie wollt ihr künftig mit diesem Ball umgehen. Und ich mische mich da nicht ein. So, und das kann man als Vater, als Mediator, als Führungskraft, kann man sich dafür entscheiden, in diesem Fenster mediiere ich jetzt. Natürlich hätte ich meinen Kindern nicht gesagt, lass uns mal überlegen, wo wir künftig wohnen oder so. Also ich hätte denen jetzt, oder lass uns mal offen darüber mediieren, wie viel Taschengeld ihr bekommt. Also bestimmte Inhalte würde ich gar nicht zur Verfügung stellen. Also ich muss mir als Führungskraft, Vater etc. durchaus überlegen, in welchem Bereich mache ich dieses Fenster auf, wo ich sage, ich mische mich hier nicht ein und ihr seid diejenigen, die jetzt entscheiden. Muss halt stimmig sein.
Ich habe bisher noch keine Fragen. Ich finde, das war sehr plausibel und einfach gut, glaube ich, sich darauf zu besinnen, auf genau diese Punkte, weil zum Beispiel das war für mich eine Sache, wo ich persönlich nicht drauf geachtet habe. Zum Beispiel Raum. Okay. Also da hätte ich instinktiv aus mir selbst heraus, hätte ich da keinen Wert drauf gelegt.
Ja.
Und ich bin mehr bei der inneren Haltung.
Genau, da kommen wir auch gleich dazu. Und ich finde aber auch deine, so wie du darüber redest, sehr, sehr spannend. Das ist ja oft so, dass Menschen, die schon ganz natürlich etwas kennen, sich auch gar nicht so viel Gedanken machen müssen, was da unterstützend sein kann. Na, man sagt ja auch zum Beispiel, dass Top-Geigerinnen und Top-Geiger oft gar nicht so gute Geigenlehrer sind, einfach weil es denen vergleichsweise leicht gefallen ist. Und ein guter Lehrer ist oft jemand, der selbst auch mit der Materie ringen muss und dadurch es leichter für Menschen übersetzen kann, wie es geht. Und so ist es bei der Allparteilichkeit auch, ne? Also klar, je schwieriger das Feld, desto mehr machst du dir Gedanken, wie kannst du es herstellen? Also das war so diese äußere Gesprächsrahmen, und der soll eben deutlich sein für alle, soll benannt sein. So. Und dann, ne, du hast angesprochen, die innere Haltung, etwas, was wir schon in der Folge 1 besprochen haben hier im Podcast, nämlich die Haltung. Es kommt unglaublich stark auf die Haltung an. Und zur inneren Haltung gehört, und das ist wirklich der erste Schritt, dass ich sehr aufmerksam mit mir selber im Kontakt bin. Wir reden davon, dass 51% der Aufmerksamkeit, die ich als Mediator nutze und als Menschenarbeiterin, Menschenarbeiter, als Führungskraft nutze, nach innen geht, dass ich schaue, was ist bei mir gerade los. Weil erst wenn ich bei mir wahrnehme, oh, da ballt sich was in meinem Magen, oh, da geht mein Herzschlag hoch, oh, da verspanne ich mich, diese körperlichen Signale weisen mich darauf hin, oh, ich bin auf einmal hier parteiisch engagiert. Ich bin gar nicht mehr entspannt in der Mitte. Und dann dahin zu horchen und wahrzunehmen, okay, ja, überhaupt das mal zu kapieren, ich argumentiere innerlich und fiebere für eine Seite mit. Und das ist ja das allererste, damit ich überhaupt mich managen kann, wieder in die Mitte zu kommen, muss ich erstmal wahrnehmen, dass ich schwupps gerade auf einer Seite gelandet ist, was überhaupt nicht schlimm ist. Also meistens pendelt man auch innerlich hin und her, aber das wahrzunehmen, das ist einfach super wichtig. Und dafür ist eben diese innere Achtsamkeit, wo bin ich da eigentlich und was hilft mir? Genau. Und was kann mir äußerlich helfen, also abgesehen von diesem innerlich sich beachten, ist es eben wirklich beide Füße auf den Fußboden zu setzen, körperlich zu allen Seiten offen zu sein. Also auch wenn ich der einen Seite gerade zuhorche, finde ich super wichtig, ab und zu mal mehr so wie zufällig zur anderen Partei rüberzuschauen. Also nicht nur, wenn die dicken Klopper kommen, sondern immer wieder auch rüberzuschauen, achtsam hinzuschauen und dadurch einfach körperlich auch zu zeigen, ich bin für alle Seiten offen. Und es gibt noch so einen letzten Punkt, den ich auch hilfreich finde. Also wenn ich denn merke, dass ich sehr parteiisch werde und wirklich denke so, der Johann, der könnte eigentlich mal jetzt hier nachgeben, so ungefähr in diesem Streit um den gelben Ball, dann mir vorzustellen, es gibt neben mir so einen weiteren Tillmann, der neben mir sitzt und der mein privater Tillmann ist mit meiner privaten Meinung und von dem ich sage, schön, dass du da bist und ich brauche dich, ich brauche in meinem Leben jemand, der auch klar Stellung bezieht, das ist gut, dass du da bist und jetzt gerade habe ich mich entschieden, in eine allparteiliche Haltung zu gehen. Und das heißt, dass eben du als jemand, der eine eigene Meinung hast, gerade gar nicht so wichtig ist. Und mein Anspruch ist, für beide Seiten gleichermaßen offen zu sein. Und ich vertraue darauf, dass wenn die beiden wirklich gut miteinander reden, wenn ich ihnen Raum dafür gebe, dass sie dieses Problem, das hier gerade geht, wunderbar alleine lösen können. Und das ist so dieses sich immer wieder selber innerlich erinnern. Genau.
Ja, da kann ich auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu sagen oder will ich gerne. Wir sprechen ja durch alle Folgen hinweg immer über die Kopf-Herz-Bauch-Ebene auch, über die drei Teile in uns, die auch eine wichtige Funktion haben. Und du hast gerade sehr viel und auch zu Recht über die Bauchebene gesprochen. Also die Bauchebene, die Präsenz, ne? Wie bin ich da, wie sitze ich, wie präsent bin ich auch in der Energie für die anderen sichtbar, spürbar im Raum. Und dann eben sich zu entscheiden, braucht ja auch Wille. Also es ist wirklich, der Wille ist involviert. Und das ist auch ein ganz klar, was wir dem Bauchzentrum zuordnen würden. Mein Wille, dein Wille, ich entscheide mich jetzt, allparteilich zu sein. Also das ist wirklich, ja, ich würde sagen, schon ein bewusster Akt sozusagen. Gerade in Momenten, wo du selber sagst, ne, da ist der Tillmann, der neben mir steht und ich entscheide mich jetzt noch bewusster. Also man könnte sagen, ich erde mich noch besser und mache noch mehr meine Füße auf die Erde, damit ich präsent im Raum bin und nicht meine Haltung verliere durch, dass ich im Kopf weggetragen werde oder ne, diese Sachen, die so passieren, dass man plötzlich anfängt zu interpretieren, Geschichten sich zu spinnen. Auch das ist ja letztendlich menschlich.
Ja.
Aber diese Präsenz im Hier und Jetzt ist einfach wirklich, das ist der Beginn von allem. Da hast du recht, ja.
Genau, also das mal auch, finde ich auch ganz schön nochmal, dass du ansprichst, was ja oft passiert ist, dass wir von den Geschichten der anderen angestoßen werden und unsere eigenen Geschichten weiterspinnen. Wir sprechen auch von Monkey Mind, von diesem Affen, wie soll man das da übersetzen? Affendenken, dass man gewissermaßen wie so ein Affe von Baum zu Baum springt. Ne? Man wird sozusagen von dem einen angetickert und hopst dann zu dem nächsten rüber. Und eben das nicht zu tun, sondern wirklich präsent zu bleiben bei der und bei der Person, also wirklich ganz, ganz bei denen zu bleiben.
Beim Springen ist ja auch so, dass du, sobald du anfängst, sozusagen die Geschichte, irgendeine Geschichte zu spinnen, ist es auch deine Geschichte und nicht mehr die Geschichte der Personen, die im Raum sind.
Ja.
Also es ist, eigentlich hat das dann gar nichts mehr mit den Personen zu tun.
Ja.
Gleichzeitig, und das weiß nicht, ob das jetzt an der Stelle passt, aber ich weiß, manchmal gibt es auch, vielleicht eher selten, aber manchmal gibt es auch intuitive Impulse, die man wirklich auch als Mediator einbringen will oder wo man das Gefühl hat, dass irgendwie, das wird hier gar nicht besprochen und irgendwie muss ich das jetzt mehr oder weniger reinbringen, weil es einfach wichtig ist, damit es besprochen wird.
Ja, genau.
In dem Fall, ist das dann noch Allparteilichkeit? Wie siehst du das? Also, oder ist das jetzt gerade, wollen wir erstmal das Thema weitermachen und dann.
Nein, ich finde es wunderbar. Im Grunde, was wir bisher hatten, ist dieser äußere Rahmen, den wir haben mit den Vereinbarungen, dann haben wir die innere Haltung und du gehst jetzt im Grunde zu so einem dritten Schritt, nämlich auch nochmal methodisch, also was sind hilfreiche Methoden? Und das, was du ja gerade benennst, ist, dass ich innerlich eine Hypothese entwickle, eine Fantasie entwickle, dass noch was Wichtiges dazugehört, was noch nicht gesagt wurde. Das kann was sein, was zwischen den Zeilen mitschwingt oder wo du denkst, also wenn ich mich ganz in diese Person hineinversetze, also ich würde das sagen und natürlich für die andere Seite genauso. Und man sich fragt, okay, also haben die das selber noch nicht erkannt, dass denen das wichtig ist oder verstecken sie das, wie auch immer. Es ist etwas, also unser Anspruch als Mediatoren ist ja, dass wir den, jedenfalls nach dem Ansatz der Klärungshilfe, den wir ja lehren, ist es, dass die Menschen erstmal tiefer und genauer verstehen, was sind die Schwierigkeiten und das wirklich erstmal auf den Tisch zu bringen. Und wenn ich jetzt mal mein Beispiel mache, wie das bei mir in der Praxis einfach immer wieder mal auch passiert, also wenn ich mit der Führungskraft und einem Mitarbeiter arbeite oder Führungskraft und einem Team, dann braucht die Führungskraft ja die Bereitschaft, damit sie mit mir zusammenarbeiten kann, die Bereitschaft, sich selber auch in Frage zu stellen. Sonst funktioniert so eine Mediation nicht. Also diese Einladung der Führungskraft am Anfang der Mediation, ich möchte gerne Klarheit und Offenheit und dazu gehört eben auch, dass ihr mir bitte erzählt, wo seid ihr mit meiner Führungsarbeit nicht einverstanden. Ich will dazulernen. Dann sagt sie natürlich auch, und ich möchte auch offen sein mit meiner Kritik an euch und bitte seid ihr auch untereinander offen mit der Kritik. Okay, aber dieses Thema Führungskraft lädt ein, bitte auch in meine Richtung. Und dann kann es eben passieren, dass dann Mitarbeitende beschreiben, wo sie Schwierigkeiten in der Führungsarbeit sehen und die Führungskraft sehr sparsam dabei schaut, bis unwillig, bis sofort gegenargumentiert und gegenkoffert. Also man spürt so richtig, es prallt ab, es wird diese Person, die Führungskraft regt sich auf, dass jetzt diese Kritik bekommt. Und das ist natürlich einerseits als Partei verstehbar, dass das passiert. Und eine wichtige Rolle der Führungskraft ist aber auch, diesen Raum offen zu halten für erstmal es auf den Tisch. Und dazu gehört auch, dass man sich als Führungskraft das erstmal anhört und nicht das gleich wegbürstet sozusagen mit seiner Macht, die man durch als Führungskraft auch hat. Und wenn da eben so sehr deutlich sichtbar wird, dass eine Führungskraft zunehmend mürrischer wird, weil sie nun auch tatsächlich Konflikte sozusagen ihr an den Hals gehängt werden, dann kann ich sehr wohl auch eine Partei doppeln und kann neben sie gehen und sage, darf ich mal neben sie kommen, was für sie sagen? Sie sagen, ob das stimmt und kann ich von Mitarbeiter zu Herrn Leitner, zum Herrn Leitner, dem Leiter sprechen und sagen, Herr Leitner, Sie haben zu Beginn der Mediation gesagt, dass wir alles, was wir schwierig finden, auf den Tisch packen können. Stimmt das? Ja, genau. Und jetzt gerade, wo ich Ihnen beschreibe, wo ich mit Ihrer Führungsarbeit nicht einverstanden bin, da erlebe ich Sie zunehmend unwillig, ehrlich gesagt. Stimmt das? So, ne? Und das wurde bis da noch nicht gesagt. Also es wurde noch nicht in den Raum gebracht, dass eigentlich die Art, wie die Führungskraft sich verhält, so jetzt gerade irgendwie nicht Ihrer Ansage entspricht. Und dann kann ich mich eben widersetzen, sagt zur Führungskraft, was sagen Sie dazu? Und dann natürlich würde ich die Führungskraft auch genauso unterstützen, ihre Perspektive einzubringen. Also nur ein kleines Beispiel von ganz, ganz vielen, wo ich das Gefühl habe, da schwebt was zwischen den Zeilen und dann heißt eben Allparteilichkeit, ja, da kommt eine Hypothese hoch und ich überprüfe sie. Also mit leichter Hand anbieten. Wir werden nochmal im nächsten Podcast nochmal genau darauf eingehen, auf das Doppeln. Aber so, glaube ich, daran hast du gedacht, als du über diese Hypothese geredet hast.
Genau.
Aber woran noch,
ja. Ja, also, nee, also eigentlich das, ja, genau. Man hat ja schon Impulse. Ja, da wäre für mich natürlich die spannende Frage, wie weißt du, wie unterscheidest du, ist es jetzt mein privater Tillmann-Impuls oder ist es der für die Mediation nützlich weiterführend ist? Kannst du da ein Unterscheidungskriterium erkennen?
Also ich kenne zumindest einen sehr, sehr guten Weg, wie ich das erstmal, sag mal, stützen kann, dass es vor allen Dingen die Impulse der Parteien sind, die da in mir sichtbar sind. Und das auch wiederum beim Doppeln, indem ich eben neben den Parteien hocke und erstmal reinspüre bei mir, was kommt mir eigentlich, wenn ich neben der Partei hocke, für Gedanken und für Gefühle. Und das ist wirklich sehr interessant, das ist ähnlich wie bei Aufstellungen, da kennt man das auch, wenn man in systemischen Aufstellungen in die Position von einem anderen Menschen reingeht, dass man auf einmal ganz andere Gedanken und Gefühle bekommt. Und das ist beim Doppeln auch so. Also wenn ich mich wirklich neben eine Partei hocke, wirklich mich reinfühle, entstehen da manchmal ganz andere Arten von Gefühlen, Gedanken, als ich sie von meinem Stuhl aus als Mediator habe. Also das ist so eine Möglichkeit. Ansonsten würde ich sagen, ja, überprüfen. Ne, überprüfen. Das heißt, indem ich eben meine Hypothesen, die ich habe, mit ganz leichter Hand, also darf ich mal neben Sie kommen, was wir Sie sagen, und Sie sagen dann, ob das stimmt. Also ich von vornherein sage ich, bitte betrachte das, was ich sage, kritisch. Und wenn dann eben ein Nein kommt oder stimmt nicht, ist auch sofort, nein, stimmt nicht, wie stimmt es dann? Also dass ich dann wirklich sofort, wenn ich merke, meine Hypothese stimmt nicht, nicht anfangen zu argumentieren, aber vorhin haben Sie das schon gesagt oder nein, nein. Also da muss ich auch wirklich als Mediator sehr bescheiden sein. Und das heißt auch, dass selbst dann, wenn ich mir zu 99% sicher bin, dass die Partei wirklich so denkt und fühlt, aber sich gerade schützt, auch dann ist das okay. Die Partei, es gilt nur das, was die Partei sagt. Also insofern, ich kann mir nie 100% sicher sein, ob es von mir kommt oder von den anderen, aber es geht darum, dass ich das, was ich an Hypothesen habe, sehr, sehr vorsichtig anbiete und auch sehr schnell wieder zurücknehme. Das wäre so mein Umgang damit.
Ja, danke.
Ja.
Gibt es noch innere Haltungsmethodik, die dir hilft oder die Allparteilichkeit unterstützt?
Also wir haben ja gerade über das Doppeln gesprochen. Ich finde, es gibt noch andere Methoden, die man da betrachten kann. Das eine ist ja das Fragen. Ne? Welche Arten von Fragen verwende ich? Und da unterscheiden wir sehr stark zwischen den geschlossenen oder schließenden Fragen und den offenen oder öffnenden Fragen. Ne? Und eine öffnende Frage ist eben, wenn ich meinen Sohn Robert in diesem Konflikt über den Ball fragen würde, erzähl doch mal, wie du die Situation erlebt hast, als ihr euch über den Ball gestritten habt. Das ist ja eine sehr, sehr offene Frage, wo Robert dahin gehen kann, wo er hin will. Und natürlich ist eine offene Frage die Chance, dass Robert wirklich das sagt, was ihm wichtig ist. Und es wirkt auch eben nicht parteiisch, weil ich keine Vorlage mache. Also offene Fragen sind gerade am Anfang sehr, sehr gut für Allparteilichkeit. Geschlossene Fragen können eben sehr suggestiv sein. Wenn ich dann eben meinen Sohn Robert frage, hast du dich von Johann übergebügelt gefühlt? Ja, das sozusagen impliziert ja gleich schon eine bestimmte Wertung, eine bestimmte Sicht auf das, was Johann gemacht hat und ist dadurch mehr in Gefahr, auch parteiisch zu sehen und ist dann mehr so eine Art von Verhör wie von einem Staatsanwalt, so was Bestimmtes rausfinden will. Also wirklich mit dem großen Interesse zu fragen. Ich muss da auch an den Mini-Kontrakt denken, den wir in der Folge 2 bearbeitet haben. Also wenn jemand mich kritisiert als Mediator zu Beginn der Mediation und zum Beispiel sagt, Sie haben bisher mit unserer Führungskraft schon gesprochen, aber mit uns nicht. Und wir fragen schon als Mitarbeiter, ob Sie jetzt wirklich allparteilich sind. Also das heißt, die Menschen hinterfragen meine Rolle. Und das ist eben auch da in der Situation eine ganz große Frage der Allparteilichkeit, dass ich nicht sofort anfange, mich zu erklären, mich sofort anfange, mich zu verteidigen etc. Nicht beschwichtige, sondern mich dafür interessiere und sage, okay, Sie erleben mich nicht als allparteilich. Das würde mich sehr interessieren, mehr darüber zu erfahren. Also wie kommen Sie darauf? Gibt es schon was, was Sie jetzt hier im Raum erlebt haben, was dazu führt, dass Sie den Eindruck haben, ich bin nicht allparteilich? Sich wirklich für das zu interessieren, was da kommt, ist erstmal ein super Schritt, damit die Person das Gefühl hat, okay, ich werde mit meiner Perspektive wahrgenommen. Also dieses interessierte Nachfragen, Interesse im Nachfragen ist natürlich was super Wirksames. So.
Da würde ich auch gerne wieder eine Ergänzung machen. Dieses interessiert Nachfragen, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und das Wort Neugierde.
Ja.
verwenden. Also ich kann natürlich fake it till you make it. Okay, das ist jetzt ein Vorwurf. Jetzt habe ich gelernt, ich soll interessiert nachfragen.
Genau, das ist schon mal ein guter Anfang.
Die innere Haltung wäre natürlich letztendlich erstmal, was ist eigentlich, also eine neugierige Haltung zu haben, was steckt da drin? Und darin ist auch sowas wie, ich weiß es nämlich noch gar nicht. Und ich glaube, das ist was, eben das Verschließen eines Zentrums, in dem Fall wäre neugierig nachfragen Kopfzentrum. Aber das Kopfzentrum zu verschließen deutet, ich habe schon eine Antwort.
Ja.
Ich weiß schon, was die Person sagen will. Ich habe es eigentlich schon alles umrissen.
Ja.
Das ist das Gegenteil von Neugierde und das ist auch, warum, glaube ich, Konflikte entstehen, weil wir vermeintlich die Antwort des Gegenüber schon wissen.
Ja, ja. Und das ist eine riesige Falle auch für Mediatoren, ne? Selbst wenn ich allparteilich sein will, empathisch sein will, ist es eine riesige Falle dieses, oh, ich habe den verstanden. Oh ja, alles klar. Also dieses, und ich finde, man kann es sogar noch auf die Spitze treiben, was du sagst. Im Grunde genommen ist dieses Nichtwissen und Dummfragen, also dieses, dass ich als Mediator nicht Bescheid weiß, das ist eine super, super Qualität in einer Welt, wo jeder immer sofort zeigen muss, ich weiß Bescheid, ich habe es kapiert, ich bin schnell und bla bla bla. Also eigentlich sind wir in einer sehr schnellen Zeit und wir sind als Mediatoren verlangsamer und sind die Dümmsten im Raum. Und da, wo wir denken, eigentlich klar, ich habe es verstanden, doch nochmal nachzufragen. Das öffnet eben diesen Raum von, ah, ich werde nicht beurteilt, weil ich verstehe, ist ja auch ein Urteil. Also ist auf einmal so, zack. Ja, also super Punkt. Finde ich total wichtig, ja.
Und ich würde da sogar, um den Gedanken zu Ende zu führen, also für mich ist das ein schöner, wie so eine Brücke, die ich mir immer sage. Mhm. Ein offenes Kopfzentrum ist ein leeres Kopfzentrum.
Ja. Ja.
Also wenn da noch was rein darf, weil es noch nicht gefüllt ist, dann bin ich tatsächlich offen im Kopf. Und ich finde, das erlebt man ja auch wirklich. Du hast die Debatte jetzt auf Mediation gebracht. Ich bring's mal ganz kurz auch auf die Gesellschaftssituation. Mhm. Also da ist eigentlich, der Kopf ist komplett besetzt von allem, was wir uns so denken, den lieben langen Tag und wie die anderen so sind und was die eigentlich alles für Vorhaben und Botschaften aussenden wollen. Aber tatsächlich Kopfzentrum zu öffnen heißt, ich habe gerade vielleicht auch nur situativ ein leeres Kopfzentrum und ich will erstmal befüllt werden, bevor ich überhaupt Informationen habe, die ich bewerten kann und nutzen kann.
Und ich würde an der Stelle unheimlich gern die Zuhörerinnen und Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen gerne mal fragen, wie ist die Vorstellung, dass ich in einem Gespräch bin und mein Kopf ist leer? Ich bin verantwortlich, das Gespräch zu moderieren, als Mediator, als Führungskraft, und mein Kopf ist leer. Ich bin nicht wissend. Was entsteht da eigentlich? Was ist die Gefahr, was da eigentlich entsteht? Also wenn man da mal reingeht und wenn ich da jetzt für mich so eine Antwort geben sollte, ich vermute, dass bei ganz vielen Menschen Angst entsteht. Dieses, oh Gott, ich bin doch in Verantwortung. Da muss doch jetzt, ne, als Mediatorin, als Führungskraft, die was moderiert, da muss doch was Richtiges rauskommen. Und das heißt, was zu diesem Gefühl der Allparteilichkeit, der Haltung der Allparteilichkeit eben auch dazu kommt, ist, was es braucht, ist das Vertrauen. Wenn man die Menschen wirklich lässt, dann sind sie eigentlich gutartig. So dieses von Rutger Bregmann, im Grunde gut. Also wenn man einen guten Rahmen schafft, in der aller Regel einen guten Rahmen schafft, sorgen die Beteiligten dafür, dass es gut wird. Und darauf zu vertrauen, dass wenn man die Leute ermächtigt, selber etwas zu regeln, dass sie dann sehr wohl das Gute wollen und auch sich gegenseitig auch das Gute wollen. Das ist ein ganz großer Bungee-Jump, vor dem man Angst haben kann. Und das Gegenteil ist eben, ich muss es richten, ich muss die Kontrolle haben, ich muss es wissen und dann zack, ist man in der Wertung drin. Also wirklich darauf zu vertrauen in der Mediation, ich muss es hier nicht inhaltlich wuppen, das ist die Partei. Das ist ein ganz großer Bungee-Jump, der sich lohnt zu üben. So. Also das ist kein, fällt, glaube ich, nicht automatisch jedem leicht, darauf zu vertrauen, ja.
Und da, ich weiß nicht, ob du auch noch auf die Herzebene zu sprechen kommen wirst mit der inneren Haltung, aber die würde ich natürlich jetzt unbedingt vermissen, falls du es nicht auf deiner Liste hast.
Ja, bitte.
Deswegen, aber erstmal bei dir. Also, wie siehst du, Herz ist natürlich immer so in so einem, auch vielleicht so ein bisschen wischiwaschi und, Ringelpiez mit anfassen und wir wollen uns alle lieb haben. Aber wie bin ich in meiner inneren Haltung als Mediator oder als Führungskraft vielleicht auch mit meinem Herz involviert?
Ich würde ganz gerne mal, da gibt es ja verschiedene Begriffe, die einem da einfallen können. Mir gefällt in dem Kontext sehr das Wort auch des Wohlwollens. Also, dass ich den Menschen gegenüber wohlwollend bin und auch mir gegenüber wohlwollend bin. Und im Sinne von Wir sind alles Menschen, die auch ringen, die auch Dinge, die Fehler machen, die nicht nur einfache Seiten haben, aber zu wissen und sich damit zu verbinden, dass wir im Kern alle gut sind und dass wir im Kern ja, Menschen sind, die man lieben kann. So, ne? Und ich finde, das ist eine wichtige, das ist das, was mir dabei bei deiner wunderbaren Vorlage einfällt. So, was, woran denkst du, wenn du über die Herzebene redest?
Ich finde, du hast schon auch ein bisschen mit dem Vertrauen, das ist so ein bisschen die Haltung, die ich auch nachvollziehen kann. Also das Vertrauen darin, sowohl in den Prozess, dass wenn wir durch diese erstmal schwierigen Phasen und schwierigen Momente gehen, dass dieses Vertrauen darin, dass es sich irgendwie von alleine auch aus dem Team, aus dem Konfliktparteien heraus etwas entsteht, was irgendwie fast automatisch zu einer lösungsdenkenden Welt irgendwie übergeht. Ne? Okay, jetzt habe ich erstmal dir alles an den Kopf geworfen, was ich sagen wollte. Und ja, du hast auch gehört, ich finde dich jetzt ein Arschloch, aber jetzt habe ich auch gehört, du findest mich ein Arschloch. Und jetzt irgendwie, okay, wie kriegen wir es jetzt aber irgendwie doch hin? Ne? Und dieses Vertrauen darin zu haben, sowohl in den Prozess als auch, und das ist vielleicht für manche Menschen, je nachdem herausfordernder, das Vertrauen darin zu haben, dass Menschen im Grunde gut sind. Und eigentlich, ich persönlich glaube nicht, dass Menschen als Motivation haben können, böse zu sein. Diese Motivation ist keine menschliche Motivation. Die Motivation ist, sich zu schützen vor Verletzungen in Situationen, wo ich ungerecht behandelt wurde, wo übergangen, nicht gesehen, was auch immer. Und daraus entstehen Verhaltensweisen in meiner Welt, in meinem Verständnis, die dann destruktiv und konkurrierend oder wie auch immer sein können. Aber sich darauf wieder zurückzubesinnen, zu denken, es gibt einen guten Grund dafür, dass die Person so handelt, wie sie handelt, solange ich das Verhalten nicht unbedingt begrüßen muss, aber der Mensch, der dahinter steckt, so diese Empathie, dieses Wohlwollen, das finde ich ein schönes Wort dafür, das ist, finde ich, die Herzhaltung, mit der man da sitzen sollte.
Ja, und ich würde mich sehr dafür interessieren, wo jetzt die Zuschauerinnen, Zuschauer, Zuhörerinnen, Zuhörer gerade sind, also kommt da so ein Skeptiker hoch, kommt auch was Ergänzendes hoch. Also für mein Empfinden ist dieses Thema Allparteilichkeit wirklich einerseits eine Selbstverständlichkeit und auch wieder ein Rätsel, hat ganz verschiedene Komponenten. Es würde mich sehr dafür interessieren, also wenn du als Zuhörer, Zuhörerin das den Eindruck hast, hier fehlt noch was Wichtiges oder du möchtest gerne widersprechen, für dich sieht das ganz anders aus, schreib das gerne in den Kommentar rein oder schick mir einfach eine E-Mail an dialog@mediationsausbildung.de. Da kannst du sozusagen mich erreichen. Und bin gespannt, mit dir darüber im Dialog zu sein, was für dich Allparteilichkeit ist und was für dich Voraussetzungen dafür auch sind und wo du auch vielleicht skeptisch bist. Also offenes Herz interessiert mich dafür, ein sehr spannendes Thema. Und
ich muss gerade ketzerisch fast sagen, du brauchst auch eine konflikt@mediationsausbildung.de Adresse.
Gut.
Vorwürfe@mediationsausbildung.
Gute Idee. Ja, sehr schön. Nein, aber es würde mich freuen, davon zu hören von euch und wir können da auch gerne mal in einer der nächsten Folgen was einbauen. Und weil wir gerade bei den nächsten Folgen sind und wir werden das mit Thema Doppel nochmal vertiefen in einer der nächsten Folgen. Und wenn du überhaupt wirklich nicht nur mehr wissen und erfahren und hören möchtest, sondern wirklich auch dafür sorgen möchtest, dass über einen Zeitraum von einem Jahr du wirklich in eine Haltung reinkommst der Allparteilichkeit. Also ich glaube, Haltungsveränderungen sind ja Dinge, die und Entwicklungen, die ja nicht von heute auf morgen passieren, sondern die brauchen so ein langes Training. Und deswegen gibt es eben auch Jahresmediationsausbildung. Und unsere Mediationsausbildung startet wieder am 16. April im schönen Schloss Buchenau im Herzen Deutschlands. Und du bist herzlich eingeladen. Du findest unsere Ausbildung unter www.mediationsausbildung.de und dort der Einführungskurs ist das Mediation Expert Training, das die Jahresausbildung in Mediation. wurde unter anderem Allparteilichkeit weiter vertiefen und leben.
Ich kann sie nur empfehlen, die Ausbildung.
Alles klar.
Und da lernt man auch doppeln. Das sprechen wir jetzt in der nächsten Episode drüber.
Genau. Okay.
Danke, Tillmann.
Ja, danke an dich.
Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.